Der erste Vers aus dem, was wir gelesen haben, heißt: Und Jesus ging aus dem Tempel fort, und seine Jünger traten zu ihm und zeigten ihm das Gebäude des Tempels. Die Jünger waren von dem Eindruck des Tempels, Anblick des Tempels ergriffen. Sie waren überwältigt. Und ich muss sagen, ich kann das gut verstehen. Es ist kaum zu beschreiben, als sie dort standen, was sie dort gesehen haben. Der Tempel war der zweite Tempel und er wurde an derselben Stelle errichtet wie der erste Tempel durch König Salomo. Herodes hatte diesen Tempel wieder aufbauen lassen und der jüdische Geschichtsschreiber Josephus Flavius schreibt, dass König Herodes 80 Jahre lang mit bis zu 10.000 Mann an diesem Tempel gebaut hat. Herodes wollte nämlich, dass dieser Tempel dem salomonischen Tempel in Pracht und in Schönheit und in Stattlichkeit bei Weitem übertreffen sollte. Und er ließ sogar die Tempelanlage vergrößern auf eine Fläche von 500 mal 300 Meter. Und das waren Dimensionen damals in Israel, die sind unvorstellbar, wenn die in kleinen Hütten lebten. Er ließ dazu gewaltige Erdmassen aufschütten und die Vorhöfe terrassenförmig anlegen. Und dadurch war das Tempelgebäude, stand mitten und hatte noch eine größere Wirkung, erhabenere Wirkung als je zuvor. Und Josephus Flavius noch einmal schrieb über dieses Tempelgebäude: Es ist eins der großartigsten Bauwerke, von denen ich je gehört habe. Das ist, als würde es irgendetwas gebaut werden, was es an Herrlichkeit überhaupt nicht zu beschreiben geht. Der Haupteingang führte in den Vorhof der Heiden und war ringsum von Säulengalerien umgeben. Der Tempelbezirk lag etwas höher und war durch 9 Tore zugänglich. Das prunkvollste Tor, das war die schöne Pforte. Und der Tempelbezirk gliederte sich in 3 weitere Vorhöfe, den dritten Vorhof aber durften nur die Priester betreten. Und hier wurden auf einem 9 Meter langen Brandopferaltar die Opfer, Rinder, Ziegen, Schafe, Tauben verbrannt. Und neben dem Brandopferaltar, da standen 6 Kesselwagen, mit Wasser gefüllt, zum Säubern des Opferfleisches, und ein großes Wasserbecken aus Bronze, fast 5 Meter im Durchmesser mit einem Fassungsvermögen von 75.000 Liter. Die Wasserbecken wurden auf 12 Rinderfiguren von Bronze getragen. Der Tempel selber, den nur die Priester betreten durften, da stand der große 7-armige Leuchter aus Gold, der Schaubrottisch, Räucheraltar, auf dem ein Priester morgens und abends stark duftende Kräuter verbrannte, und das Allerheiligste war durch einen Vorhang vom Heiligen abgetrennt. Das Allerheiligste durfte der hohe Priester nur einmal im Jahr betreten, am Versöhnungstag am Yom Kippur. Im Allerheiligsten hätte die Bundeslade mit den Steintafeln und den 10 Geboten stehen sollen. Aber die Bundeslade war verschwunden, seit dem Jahr 586 vor Christus, als der Tempel von Salomo zerstört wurde. Der zweite Tempel war so reich mit Gold und kostbarem weißen Marmor verziert worden, dass er leuchtete wie die Sonne selbst. Ein faszinierendes, ein wunderbares Bild. Und der Tempel hatte nicht nur Goldplatten, sondern goldene Spieße auf den Dächern, damit wollte man die Verunreinigung durch Vögel vermeiden. Und von Ferne sah der Tempel aus wie ein Schneeberg. Dort, wo er nicht mit Gold belegt war, da war er nämlich strahlend weiß. Und in der jüdischen Lehre gibt es verschiedene Stufen von Heiligkeit. Das hatte man dann auch in dem Tempelgebäude entsprechend eingelegt. Die niedrigste Stufe nahm der Tempelberg ein und von da aus nahm dann die Heiligkeit zu. Der Vorhof der Heiden, der Vorhof der Frauen, der Vorhof der Männer, Der Priestervorhof, der Raum zwischen Brandopferaltar und Tempelvorhalle, das Heiligtum und das Allerheiligste. Und zwischen dem Heiden- und Frauenvorhof waren Schranken aufgebaut mit Warnschildern. Und darauf stand in griechischer und lateinischer Sprache: Kein Fremdstämmiger darf die Schranken und Umzäunung in den Tempel eintreten. Wer dabei ergriffen wird, ist selbst schuld an der Todesstrafe. Das heißt also, das eigentliche Tempelgebäude lag erhöht und zudem führten vier Treppen hinauf. Außerdem gab es Brücken direkt in die Stadt hinein und dort konnte man dann auf ausgebauten Prachtstaffen von der Stadt zum Tempel hinauf wandern. Von daher war es nicht erstaunlich, dass die Jünger Jesu beim Anblick des Tempels so ergriffen und überwältigt waren, sagen: So etwas haben wir unser Leben lang noch nie gesehen. Das ist, was die Jünger sahen, was sie vor Augen hatten. Und nun forderten sie Jesus auf, sich das alles einmal anzusehen. Und das tat Jesus. Gefällt mir, was Ernst Modersohn einmal gesagt hat: Jesus sieht und Jesus kennt die Vergangenheit, auch deine Vergangenheit. Jesus sieht und kennt deine Gegenwart. Jesus sieht und kennt deine Zukunft. Wir kennen nicht einmal das Morgen, was passieren wird. Und darum, Jesus sah sich alles an. Aber er sah mehr, als seine Jünger sahen. Er sah nicht nur das Tempelgebäude, er sah zurück in die Vergangenheit, auf den ersten Tempel. Und darum antwortete er und er sah in die Zukunft. Und er sagte: Ich sage, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Was für eine Antwort! Was für eine Aussage von dem Sohn Gottes. Was sah denn Jesus in der Zukunft? Was sah er in der Vergangenheit? Zuerst einmal sah er den ersten Tempel. Der erste Tempel von König Salomo, der ganz genau nach den Anweisungen Gottes gebaut worden war. Das war nicht wie Herodes es wollte, sondern wie Gott es wollte. Da war Gott allein der Bauherr. Und da hieß es dann bei der Einweihung des Tempels im ersten Buch der Könige, Kapitel 8, als aber die Priester aus dem Heiligtum gingen, erfüllte die Wolke des Herrn das Haus des Herrn, sodass die Priester nicht zum Dienst hinzutreten konnten wegen der Wolke. Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das ganze Haus des Herrn. Das war der große Unterschied. Hier war das Haus nach dem Plan Gottes gebaut, nach den Anweisungen Gottes gebaut, genau getan, was Gott wollte. Und Gott machte dieses Haus zu seiner Wohnstatt. Die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus. Es war das Haus des Herrn und er, der Herr, war dort eingezogen. Jesus hatte also den Unterschied von dem ersten und dem zweiten Tempel vor Augen. Später ließen sich weder, die Jahre waren vergangen, weder das Volk noch die Priester ermahnen, dem Herrn wieder treu nachzufolgen und für ihn zu leben. Die Herrlichkeit hatte das Haus erfüllt, aber dann die Jahre waren vergangen und das Volk war geistlich abgedriftet. Und das hatte Jesus vor Augen. Was war? Im Hesekiel Kapitel 9, der Herr hatte gewarnt über ihre Untreue, über ihr Abweichen von den Geboten und von den Ordnungen Gottes. Und Hesekiel Kapitel 9, Vers 3, und da erhob sich die Herrlichkeit des Herrn vom Cherub, über dem er war, und hin zu der Schwelle des Tempels. Die Herrlichkeit des Herrn, die das Haus erfüllte, dass die Priester gar nicht zum Dienst herantreten konnten, die erhob sich und ging nun bis zu der Schwelle des Tempels. Sie zog sich zurück. Sie blieb noch im Tempel. Sie hatte sich nur bis zur Schwelle zurückgezogen. Das Volk hätte umkehren können, Buße tun können, aber es tat es nicht. Und so heißt es dann in Hesekiel zum Schluss, im 11. Kapitel, dass ich die Herrlichkeit des Herrn nicht nur aus dem Tempel, sondern auch aus der Stadt Jerusalem zurückgezogen hat und hat Jerusalem verlassen. Da schwangen sich die Cherubim ihre Flügel und ihre Räder gingen mit und die Herrlichkeit des Gottes Israels war oben über ihnen und die Herrlichkeit des Herrn erhob sich aus der Stadt und stellte sich auf dem Berg der Stadt im Osten gegenüber. Das heißt, die Herrlichkeit des Herrn war dahin. Was war die Folge? Die Babylonier eroberten Jerusalem. Die Babylonier zerstörten den Tempel. Und die Babylonier verschleppten einen Teil der Bevölkerung nach Babylon. Das alles hatte Jesus vor Augen. Er hatte gesehen, wie die Herrlichkeit des Herrn den Tempel erfüllte und hatte gesehen, in welch einem Elend das alles endete. Was sah Jesus? Er sah etwas völlig anderes, als seine Jünger es sahen. Liebe Geschwister, und da dürfen wir ganz sicher sein, was Jesus sieht, ist auch ganz anders, als was wir sehen. Und darum müssen wir ganz dicht an Jesus bleiben. Und Jesus sah in die Zukunft. Die Jünger sagten, seht ihr das nicht alles? Ich sage euch, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen wird. Das erklärte Jesus. 40 Jahre später, nach diesen Worten, gab es eine jüdische Revolution gegen die Römer, die für eine kurze Zeit erfolgreich war. Und dann schlugen die römischen Soldaten die Rebellion nieder und im Jahre 70 nach Christus wurde dann die Stadt Jerusalem und auch der Tempel dem Erdboden gleichgemacht. Genau wie es Jesus vorausgesagt hat. Er wusste, was kommt. Titus, der römische Kaiser, wollte den Tempel bewahren. War ja so eindrucksvoll. Aber die Wut und der Zorn der römischen Soldaten war zu groß. Und als dann die letzten überlebenden Juden aus der Stadt in den Tempel geflohen waren, denn der Tempel war das stärkste und das sicherste Gebäude auf dem ganzen Gelände, da hat ein betrunkener Soldat dann ein Feuer angezündet und das Feuer vernichtete das Tempelgebäude. Alles zerbrach bis auf das Letzte. Und durch die Goldverzierungen floss durch die schmalen Risse der Steinwände von dem noch übrig gebliebenen Tempelrest. Nichts war übergeblieben. Um nur noch das letzte bisschen Gold, das ja geschmolzen war, zu sichern, die römischen Soldaten, da gab denn ein Befehlshaber der Römer den Befehl, man sollte jeden Stein auseinandernehmen und blank kratzen, damit man wenigstens das Gold mit nach Hause nehmen konnte. Muss man ein Stück machen. Was hatte Jesus gesagt? Nicht ein Stein wird auf dem anderen bleiben, den nicht zerbrochen wird. Die Prophezeiung Jesu hat sich wortwörtlich erfüllt. Es ist besser, dass wir uns an den Aussagen Jesu halten und orientieren. Was Jesus damit sagen wollte zu seinen Jüngern, dort oben auf dem Tempelberg, nicht der Tempel ist das Entscheidende, sondern die Gegenwart Gottes. Die Gegenwart Gottes in Herrlichkeit in eurem Leben ist entscheidend. Das war, als Jesus seine Jünger ansah und sie über den Tempel sprachlos staunten, sagt er, alles vergänglich, irdisch sichtbar und vergänglich. Die Gegenwart Gottes in eurem Leben. Aber was meinte Jesus damit? Was sagt uns Gottes Wort an dieser Stelle? Zum Ersten, was ist Gottes Herrlichkeit? Sie wird zum ersten Mal im zweiten Buch Mose, Kapitel 16, erwähnt. Damals, als sich Gott über das klagende und hungernde Volk erbarmte, da heißt es im zweiten Mose 16, Vers 10, und als Aaron noch redete zu der ganzen Gemeinde der Israeliten, da wandte er sich zur Wüste hin und siehe, die Herrlichkeit des Herrn erschien in einer Wolke. Die Herrlichkeit des Gottes war jetzt gegenwärtig für das hilflose, orientierungslose Volk, die nicht mehr wussten, was zu tun. Aber die Herrlichkeit Gottes war da. Und diese Wolke führte sie durch den ganzen Weg. Das zweite Mal wird von der Herrlichkeit Gottes berichtet im zweiten Buch Mose, Kapitel 24. Als nun Mose auf den Berg kam, bedeckte die Wolke den Berg und die Herrlichkeit des Herrn ließ sich nieder auf dem Berg Sinai. Und er rief Mose am siebten Tage des Herrn anzusehen, das war es wie ein verzehrendes Feuer. Und Mose ging mitten in die Wolke hinein und stieg auf den Berg und blieb auf dem Berg 40 Tage und 40 Nächte. Und bei dieser Begegnung, bei dieser Offenbarung, empfing Mose die Gesetzesvorschriften für das Heiligtum, für das Priestertum, für das Volk Gottes. Und hier offenbarte sich Gottes Herrlichkeit. Und noch einmal geschah Gottes Herrlichkeit im zweiten Buch Mose, Kapitel 40. Es war jetzt das Zelt der Anbetung aufgebaut werden. Und die Wolke bedeckte das Zelt der Zusammenkunft und die Herrlichkeit Jehovas erfüllte die Wohnung. Und Mose konnte nicht in das Zelt der Zusammenkunft hineingehen, denn die Wolke ruhte darauf. Und die Herrlichkeit Jehovas erfüllte die Wohnung. Geschwister im Tempel, im Zelt, sie lebten genau nach Gottes Wort. Und was war die Antwort? Gottes Herrlichkeit war mitten unter ihnen. Und für Israel war es das äußere Symbol der Herrlichkeit, nämlich seine Gnadengegenwart. In der messianischen Heilzeit würde dann die Herrlichkeit Gottes in einem ganz neuen Lichtglanz erscheinen für die Völker. Jesaja 60, mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich, dunkel die Völker, aber über dir geht der Herr auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und die Völker werden zu deinem Licht ziehen und die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht. Finsternis bedeckt das Erdreich. Wann immer ich mit Menschen heute, ob gläubig oder nicht gläubig, zusammenkomme, sage, es ist eine schlimme, dunkle Zeit weltweit geworden. Wo wir hinschauen, sehen wir nur noch Chaos, Dunkelheit und Hoffnungslosigkeit. Und nun sagt Gott, die Finsternis und das Dunkel bedeckt die Völker, aber über dir geht das Licht auf. Was machen denn Menschen, ich kenne das noch aus den Jahren 1940, 41, als die Städte bombardiert wurden, ich lebte in Hannover, im Luftschutzkeller, wir hatten das Notwendigste bei uns und dann auf einmal war das Licht nicht mehr da und wir sollten raus aus dem Keller und keiner wusste, wo es lang ging. bis einer eine kleine Lampe hatte und leuchtete. Und wisst ihr, was dann passierte? Dann strömten alle dahin, wo das Licht war. Geschwister, was wir heute brauchen, ist das Licht des Herrn, und das ist noch nicht passiert. Wir sollten für Jesus leben und leuchten, und das Licht des Herrn sollte über uns aufgehen, dass Menschen sagen, wie die leben, so möchte ich auch leben. Ganz konkret, Gottes Herrlichkeit ist Licht. Sein ganzes Wesen ist Licht. Als Jesus geboren wurde, da erschien die Herrlichkeit des Herrn und die Engel brachten die Botschaft der Verkündigung. Lukas Kapitel 2, Vers 9, da heißt es dann, und die Menge der himmlischen Heerscharen lobte Gott und sagte, Herrlichkeit sei Gott in der Höhe. Lasst uns unseren herrlichen Gott preisen und loben und wirklich einstimmen in dieses Loblied. Simon, der Greise, der am Tempel wartete, Jahr für Jahr, Zeit für Zeit. Lukas 2, Vers 30. Als dann der Heiler gebracht wurde zur Weihe, da betete Simon, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Das Heil, das du bereitet hast, vor allen Völkern, ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und ein Preis deines Volkes, Israel. Wir sollten wieder zurückkommen zu diesem Lobgesang und Anbetung. Das ist, was unser Heiland ist, ein Heil für die Völker, Erleuchtung der Heiden, Lobpreis für Israel. Im Lukas Kapitel 2, ich sage es einfach nur mal, weil wir als Prediger ja immer so drei Punkte für eine gute Predigt suchen. Da sind drei Punkte drin. Dass der Engel des Herrn trat zu ihnen und sie lobten Gott. Und alsdann war bei ihnen die Menge der himmlischen Heerscharen und sie verbreiteten die Nachricht. Zuerst die Hirten auf dem Felde kriegten die Botschaft, der Simon lobte über die Botschaft und dann gingen die Boten hin und konnten gar nicht mehr warten, die Hirten, und verbreiteten es in der Welt. Alsbald war bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen und sie lobten Gott. Vers 13. In Hebräer Kapitel 1, die Verse 2 und 3. Und zuletzt hat er in diesen Tagen geredet zu uns durch seinen Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welten gemacht hat. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens, trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät Gottes. Das bedeutet, in und durch Christus ist die Herrlichkeit Gottes zusammengefasst zu einem strahlenden Bild. Und es ist das eigentliche Wesen Gottes. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir beschauten seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit eines einzig Gekreuzigten vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und so möchte ich heute Morgen euch mit hineinnehmen. Was bedeutet das für uns? Ganz praktisch. Was bedeutet das jetzt für uns? Danke, Gudrun, für die Ermutigung der Gebetserhörung, die euch begleitet haben dort unterwegs. Ich möchte euch in ein Gebet hineinnehmen und lasst es einfach in euer Herz gehen. Das Gebet, das Jesus gebetet hat, vor seinem Vater. das letzte große Gebet. Und Jesus hob seine Augen auf zum Himmel. Ich werde nur einige Verse daraus nur lesen. Und betete: Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, auf dass dich dein Sohn auch verherrliche. Und wie du ihm Macht gegeben hast über alle Menschen, auf dass er ihnen alles gebe, was du ihm gegeben hast. Und das ist das ewige Leben. Das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Vater, ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Und bei dir, und nun, Vater, verherrliche mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich hatte, ehe diese Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Und nun wissen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, die habe ich ihnen gegeben. Und sie haben sie angenommen. Und sie haben wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin. Und sie glauben, dass du mich gesandt hast. Wer mitliest, Vers 9. Ich bitte für sie. Ich bitte nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast. Denn sie sind dein. Und alles, was mein ist, ist dein. Und was dein ist, das ist mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Ich muss nochmal drauf gucken auf mein Programm. Was ist das Thema heute, worüber ich predigen soll? Dinge, die noch nicht in Erfüllung gegangen sind. Ist das bei dir in Erfüllung gegangen, wofür Jesus gebetet hat? Kann die Herrlichkeit Gottes aus deinem Leben herausstrahlen? Das ist, was Jesus möchte. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Aber ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst. Aber ich bitte, dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige du sie in der Wahrheit. Vater, dein Wort ist die Wahrheit. Und wie du mich gesandt hast in die Welt, so habe ich sie auch gesandt. Ich heilige mich selbst für sie, auf dass auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Aber ich bitte nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, auf dass sie eins seien, wie wir eins sind, ich in ihnen, du in mir, auf dass sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Vater, ich will, dass auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Geschwister, wir sind das auserwählte königlich Volk, die königliche Priesterschaft. Wir sind sein heiliges Volk. Wir sind sein besonderes Eigentum, damit wir die großen Taten dessen verkündigen, der uns aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Und dafür wollen wir wirklich Raum geben, der Herrlichkeit Gottes in unserem Leben. Prophezeiungen, die noch auf ihre Erfüllung warten. Jesus hat gesagt, das soll geschehen. Er hat es nicht nur gesagt, darum hat er gebetet, darum hat er gerungen. Er hat gesagt, das soll passieren. Und die einzigen, die Ja sagen können dazu, sind wir. Ich habe das früher mal gesagt, habe ich auch hier gar nicht auf dem Manuskript, muss auch gar nicht dastehen. Es war gut gemeint von dem Pfarrer Hans Bruns. Sei 5 Minuten still. Aber ich denke, 5 Minuten reichen heute nicht, wenn die Herrlichkeit Gottes auskehren soll, einkehren soll, uns verändern soll, dann brauchen wir eine ganze Hingabe. Und das ist, liebe Geschwister, das Interessante ist, im 2. Korinther schreibt Paulus dann, Kapitel 3, Vers 18, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn und werden so verwandelt in dasselbe Bild der Herrlichkeit. Wisst ihr, worauf es ankommt? Dass wir uns Zeit nehmen, in sein Angesicht sehen und miterleben, wer er ist, wie er ist, was er tut. Und dann werden wir durch ihn verwandelt werden. Lasst uns dem Herrn diesen Raum geben und lasst uns Ja sagen zu der noch nicht erfüllten Prophezeiung, dass er es tun möchte. Amen. Amen.